Guten Abend, liebes Publikum. Ich bin Mona Schlatter. Ich bin Dramaturgin an den Vereinigten Bühnen Bozen. Und ich freue mich sehr, Sie heute hier zu der 7. Ausgabe von Pop-Up begrüßen zu dürfen, unserer Diskursreihe, die seit 2024/25 aktuelle Themen rund um unsere Produktionen bespricht. Wir gehen raus aus dem Theater und poppen in der Stadt auf. Und dieses Mal ist es eben ein Rahmenprogramm zu der Produktion Die Nacht kurz vor den Wäldern von Bernard Marie Coltès, die am 21. März Premiere feiern wird im Stadttheater. Und ich freue mich sehr und möchte mich ganz herzlich im Namen der Vereinigten Bühnen Bozen, auch im Namen von Rudolf Frey, dem Intendanten und aber von dem ganzen Team und auch dem künstlerischen Team, das eben die Produktion Die Nacht kurz vor den Wäldern machen wird, sehr herzlich bedanken. Die sind auch hier heute und ich möchte sie kurz nennen. Es ist ein Soloabend über das Thema der sozialen Ausgrenzung und Isolation und es wird gespielt von einem Spieler, von Finn Engelkes, in der Regie von Susanne Frieling, die manche vielleicht von Monte Rosa bereits kennen, in der Regieassistenz und Inspizienz von Emma Mulser und in der Bühne, Kostüm und Video von Elisabeth Weiß. Und ich freue mich sehr, im Namen von all diesen Menschen und auch in meinem eigenen Namen hier zu sein, mit diesem finalen Pop-up der Spielzeit im Domizil. Und möchte mich ganz herzlich bei diesem wunderbaren ganzen Team des Domizils bedanken für die Einladung, für die solidarische Arbeit, die ihr seit 2020 macht. Und die solidarische Arbeit und Sensibilisierungsarbeit ist eigentlich auch das, was alle drei Menschen, die jetzt hier neben mir sitzen, verbindet, miteinander. Und ich freue mich einfach, dass wir und heute dabei sind, wie ihr miteinander sprecht und mit uns eure Geschichten und Gedanken teilt. Das ist Max Zanellini, Alexander Nitz und Maria Lobes, die das Gespräch auch moderieren wird. Maria Lobes ist Journalistin und auch im Vorstand des Domizils. Und um ein bisschen euch und Ihnen einen Überblick über den Abend auch zu geben. Es werden jetzt 45 Minuten Dialog folgen und danach, Sie haben bestimmt sich schon gefreut über die Pop-up-Karten auf Ihren Stühlen, gibt es eben 15 Minuten auch Gespräch, Publikumsgespräch. Und wenn Sie schüchtern sind, dürfen Sie Ihre Fragen auch an uns da nach vorne geben oder Sie dürfen auch per Handzeichen sich melden und ins Gespräch mit uns kommen oder mit euch kommen vor allem. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich für eure Offenheit bedanken und auch für den Mut, den diese Offenheit begleitet. Und jetzt freue ich mich auf das Gespräch und übergebe das Wort an Maria Lobes.
Danke, Mona. Buonasera. Danke schön, dass Sie da sind. Mona hat uns begrüßt und ich werde euch beide jetzt nicht vorstellen, sondern ich werde euch Fragen stellen, damit ihr euch vorstellt. Max, io vorrei cominciare da te. Puoi raccontarci un po' chi sei, cosa significa per te la parola casa e perché sei qua?
Sono qua perché mi avete invitato. La casa per me è la privacy in assoluto. È normalità. Privacy, normalità, essere lontano sempre dagli sguardi delle persone, che era la cosa che mi pesava di più quando ero in strada. Una cucina, un frigo soprattutto, data la fame che ho fatto prima. Un rifugio, diciamo. Un posto dove stare insieme a due gatti che ho da un anno adesso anche. Quindi la privacy, la cosa che mi mancava di più in assoluto. Privacy è anche un po' di calore, ovviamente.
Parleremo anche dopo, però adesso vorrei sentire anche Alexander Nitz. Alex, wir kennen uns alle drei und deswegen sind wir auch per Du. Alex, was hat dich persönlich motiviert, dich im sozialen Bereich zu engagieren und was hat dich heute hergeführt?
Du willst, dass ich in meine Kindheit zurückgehe? Genau kann ich es nicht sagen, aber irgendwie erinnere ich, eine meiner ersten Erinnerungen ist, dass ich schon in der Volksschule irgendwie immer so einerseits einen Blick, ich hatte einen Blick auf jene Mitschülerinnen und Freunde, die ein bisschen am Rande gestanden sind. Und ich erinnere mich irgendwie, dass mir das innerlich immer so auch irgendwie so wehgetan hat. Und das Thema, worüber es heute geht, habe ich gerade vorhin kurz nachgerechnet, das dürfte so 25 Jahre zurückliegen oder vielleicht noch mehr, als ich Zivildienst bei der Caritas gemacht habe. Damals gab das noch, vielleicht kommt das jetzt wieder. Und ich einmal mit der Luzi Lindner, die vielleicht die eine oder andere von Ihnen noch kennen, hat sie mich mitgenommen unter die Talferbrücke. Und ich erinnere mich sogar noch an die Namen, den Josef, den Jörg, den Elmar, die dort gewohnt haben. Und ein ORF-Team hat dort eine Reportage gemacht. Ja. Und ich, von einem kleinen Dorf hier in Südtirol kommend, war irgendwie, ich konnte das fast nicht glauben, dass es das gibt hier bei uns. Ja.
Das heißt dann, du hast nicht nur Zivildienst gemacht, sondern bist dann im sozialen Bereich geblieben und vor allem hast du 17 Jahre das Haus der Solidarität in Brixen geleitet und bist jetzt bei der BICOP. Ein paar Sätze auch noch dazu, bitte.
Ja, das Haus der Solidarität kennt wahrscheinlich auch ein jeder. Das ist ein Solidaritätsprojekt, das vor fast 25 Jahren inzwischen ins Leben gerufen worden ist, von Menschen, die aus Einsätzen im Süden dieser Welt zurückgekehrt sind und gesagt haben, ja, wir müssen hier etwas bei uns ändern, damit sich im Süden etwas ändert. Daraus ist zuerst die OEW entstanden, die Organisation für eine solidarische Welt, das Haus der Solidarität und viele andere Initiativen. Und ich möchte fast sagen, ich hatte die Ehre, da mitzuarbeiten, vor allem auch von Luzi Lindner und vielen anderen zu lernen. Ja, und seit 4 Jahren bin ich in einer kleinen Bürgerinnengenossenschaft in Brixen. Und wie es der Zufall will, sind wir halt wieder im sozialen Bereich unter anderem gelandet, neben Umweltthemen auch soziale. Und wir führen seit 2 Jahren das Winternachtquartier in Brixen, Winternachtquartier für obdachlose Männer in den kalten Monaten.
Jetzt bitte ich dich, das Mikro an Max zu geben. Das ist eine gute Überleitung. Max, 2 Fragen. Einmal, was war das mit der Musik am Anfang?
Bitte.
Con la musica, di cosa si trattava e perché l'abbiamo sentito per primo e dopo tu sei stato uno dei primi ospiti qua in questa casa.
Sì, beh, la musica perché mi piace da quando ero praticamente, che avevo 11 o 12 anni, già avevo cominciato ad ascoltare rock pesante. Poi man mano negli anni che i generi si sono evoluti, alcuni sottogeneri, diciamo, sono diventati sempre più brutali, sempre più tutto, mi sono sempre più appassionato. Però è una, diciamo, come si dice, de gustibus non disputandum est. È solo una passione, poi qualcuno dice che heavy metal sia una fede. Io dico che solo che è una passione, perché di fede ne ho poche, ma semplicemente per quel motivo lì mi piace. Poi anche mi ricordo negli anni 80, quando sono cresciuto io teenager, la roba che si ascoltava alla TV, alla radio, era tutta quella roba di plastica che non era, cioè dopo 2 secondi diventava pericoloso. E poi sono stato qua, sì, nell'inverno 21-22, è stato uno dei primi a venire qua, ed è stato un bel, mi ricordo dopo tanto freddo negli inverni fuori, entrare qua dentro e una botta di caldo come adesso, che è stata... Che era la prima cosa che mi mandava a nanna e già mi rilassavo finalmente un po' di caldo. Poi un letto comodo, un compagno di stanza meraviglioso, Tony, mi ricordo anche, e una colazione calda la mattina soprattutto, anche per potersi, anche la sera qua comunque si era creato un po' di socialità, c'era tra di noi. E ci si poteva aiutare, ricordo, con un ragazzo del Gambia che l'ho aiutato a prendere il patentino A, che gli serviva poi per la cittadinanza di 10 anni. E chi aveva qualcosa in più, mi ricordo, più di uno che aveva qualcosa in più, lo divideva con chi aveva qualcosa in meno, a parlo tra di noi, di, insomma, di persone con quel momento in grosse difficoltà. E poi anche un'altra cosa molto importante che ricordo era, che ricordo volentieri, la passione dei volontari, che come entravi qua dentro subito ti chiedevano: hai bisogno di questo, hai bisogno di quello, vuoi un po' parlare? Io sono uno di mia abbastanza, come si può dire, lupo solitario, quindi non ne avevo bisogno, però altre persone che avevano proprio bisogno di raccontare, di essere ascoltati, e i volontari sono stati la cosa più bella che ho incontrato qua, in assoluto, che devo ringraziare più di tutti anche.
Ich mache jetzt eine Klammer auf. Also Max hat diesen Verein Domizil angesprochen, den gibt es seit Oktober 2020. Es sitzen einige Mitglieder hier, auch Gründungsmitglieder, die diesen Verein mitgegründet haben, die dieses Thema Housing First nach Südtirol bringen wollten. Und der Verein hat anfangs auch Housing First geheißen, heißt jetzt Domizil, weil sich das einfach auch durchgesetzt hat. Es sitzen auch Freiwillige hier, das habe ich vergessen. Also Max, du hast ja auch die Freiwilligen angesprochen. Ich möchte nur einen kurzen Überblick geben. Hier in diesem Haus war in den Anfangswintern ein Nachtquartier. Das war ursprünglich ein Haus für Studentinnen. Das Haus hat dann die Haselsteiner Familienprivatstiftung auch auf Initiative von Martina Schulian diesem Verein gekauft, diesem noch sehr jungen Verein gekauft und für 30 Jahre kostenlos zur Verfügung gestellt. In den ersten Wintern war es eben ein Nachtquartier. Max war einer unserer ersten Gäste. Ich kann mich erinnern, er hatte immer die Kopfhörer auf und die Musik war in seinen Ohren, nicht hier im Raum. Und das war eben zwei Winter lang im Nachtquartier. Dann wurde es umgebaut mit Unterstützung von 1600 Spenderinnen und Spendern. Das Haus ist voriges Jahr im September dann eröffnet worden, immer mit dem Ziel, Housing First nach Südtirol und eben auch in dieses Haus zu bringen. 8 Wohnungen sind hier, Kleinwohnungen für obdachlose Menschen, die durch viele Raster durchgefallen sind. 5 Wohnungen sind besetzt jetzt. Monika hat es vorhin erzählt, also den Plusmenschen, die schon die Hausführung gemacht haben, jede Person braucht auch Eingewöhnungszeit, es braucht Zeit, um auch Atmosphäre, Gemeinschaft im Haus zu bilden. Also 8 Wohnungen, ganz oben ist Dormitime, die Wohnungen nennen wir Dormihome. Ganz oben Dormitime, wo 5 Schlafplätze sind für obdachlose oder wohnungslose Menschen, die eine vorübergehende Unterkunft brauchen, aber dann auch schon wieder eine Möglichkeit haben, auszuziehen, die vielleicht in einen Therapieplatz warten, die vielleicht auf eine Wohnung warten. Davon sind momentan 3 Plätze besetzt. Im Tiefparterre hier unten ist Domiwash. Dort können Menschen, die obdachlos, nach wie vor obdachlos sind, und es gibt viele auf der Straße, und das werden wir dann jetzt auch noch besprechen, können duschen und ihre persönliche Wäsche waschen. Und hier, wo wir uns befinden, das ist Domi Hub. Das ist ein Raum als Öffnung hin zur Stadt. Der Raum kann angemietet werden, gegen eine Spende zur Verfügung gestellt werden. Wir haben auf der Webseite alle Kontaktdaten und Katharina hat vorhin auch noch Karten hingelegt. Wir haben auch die Möglichkeit, 5 Promille entgegenzunehmen. Das ist Werbung, Klammer zu. Auf jeden Fall ist das Haus hier in der Rittnerstraße. Wir haben dann auch noch das Nachtquartier, das wir hier ja begonnen haben, weitergeführt, haben ein Haus angemietet als Verein in der Findlerstraße mit 25 Schlafplätzen, 5 für Frauen, 20 für Männer. Und wir haben vom IPES Wobi 7 Wohnungen in der Stadt angemietet, wo ehemals obdachlose Menschen, die wir im Nachtquartier kennengelernt haben, leben und dort eben auch nach dem Prinzip Housing First und die Probleme danach angehend, wo 7 Menschen leben. Max ist einer dieser Menschen, die in einer dieser Wohnungen eben auch leben. Und Max hat inzwischen Arbeit gefunden. Aber Max, kannst du uns ein bisschen auch zu deiner Geschichte erzählen? Du bist ja in Bozen aufgewachsen. Com'era la tua vita prima di diventare una persona senza dimora?
Una vita che di tutti, cioè mi alzavo la mattina per andare a lavorare, e tornavo a casa la sera. Poi ho avuto per un periodo i miei genitori che erano entrambi invalidi. E ho fatto praticamente da badante ai miei genitori. Poi, quando loro non ci sono più stati, ho preso e mi sono trasferito 4 anni a Rotterdam, Poi sono tornato indietro e per tutta una serie di motivi finanziari mi sono trovato nei guai.
Vuol dire cosa hai fatto e com'era la prima notte fuori?
Ma la prima notte fuori è stata tragica perché non sapevo dove andare, non sapevo come si dorme fuori. Cioè un conto è dormire in campeggio, è un conto che dice, sono quelle due settimane o quella settimana lì, è un conto e ti trovi su una panchina e non avevo nemmeno coperte, non avevo niente. Fortuna che era luglio, quindi era caldo in qualche maniera, poi trovando un po' di roba nei bidoni fuori, non è uno di quelli che entrava o scassinava, però un po' di cose fuori dai bidoni, quelli della Caritas, ho trovato un po' di coperte, vestiti pesanti. Allora per i primi 3 mesi non riuscivo a dormire, quello che mi ricordo, era impossibile dormire. Poi dopo un po' mi sono adattato e ho cominciato a dormire.
E dopo è diventato inverno?
I primi inverni sono stati brutti, ma non erano così freddi. L'ultimo inverno che ho fatto fuori, quello 20-21, con le temperature che di notte andavano a meno 13, di giorno non andavano mai sopra lo zero, in pieno lockdown di Covid, quindi non c'era nessun posto di quelli tipo le biblioteche dove si può stare, e lì è stata questo momento più duro, quell'inverno lì.
Però cosa hai fatto e dove sei andato e come hai vissuto?
Beh, allora, di giorno camminavo per tenermi caldo. Avevo addosso un sacco di vestiti. Di giorno camminavo per tenermi caldo e poi appena faceva buio, tornavo lì, io dormivo sulle passeggiate del Guncino, mi mettevo direttamente nel sacco a pelo. Poi, come entravo nel sacco a pelo, lì sulle passeggiate c'è una colonia di gatti. Avevo familiarizzato con uno di questi e questo immediatamente si buttava anche lui nel sacco a pelo. Quindi avevo un termosifone di 39 gradi dentro il sacco a pelo, ci facevamo caldo in due. E sono sopravvissuto grazie al gattone, sono sopravvissuto quasi, insomma ci siamo fatti caldo a vicenda, però è stata proprio dura. Il giorno era ancora più duro perché è ancora freddo, 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 freddo.
Però hai incontrato persone? Hai incontrato persone che ti forse ascoltavano, ti davano qualcosa?
Sì, sulle passeggiate ho incontrato e siamo diventati anche molto amici con le due persone, Ugo e Erika, che si occupano di portare da mangiare ai gatti, che sono quelli che nutrono i gatti, che se hanno qualche problema chiamano il veterinario eccetera, con loro sicuramente. Poi in Corso Libertà c'è il bar d'Andrea, che la titolare Andrea, quando mi vedeva passare mi lasciava quello che tipo, non so, quello che non aveva venduto, le paste, qualche panino, i giornali. E poi anche in sempre lì in Corso Libertà, questi erano dei muratori albanesi, che come arrivavo, anche se non volevo stare lì, però le mani di un muratore sono belle fisse, mi prendevano lì, mangiate un panino, bevete un caffè, fate 4 chiacchiere, tieni le sigarette, eccetera. E anche, va detto, con altri ragazzi, questi marocchini, tra di noi si era creato anche un minimo di un piccolo gruppetto, e quel po' che avevamo e lo di solito se lo si condivideva tra di noi.
E quali esperienze hai fatto con le autorità, con la polizia o anche servizi sociali?
Allora, servizi sociali non li ho mai contattati. Con la polizia mi hanno fermato, 2 volte. Però mi ha chiesto i documenti e poi mi ha lasciato andare senza problemi.
E in ospedale sei stato anche in questo
tempo? No, perché per fortuna la salute non mi è mancata. Per fortuna, in ospedale sono andato soltanto a fare i vaccini contro il Covid, basta. Anzi, il primo l'ho fatto in Piazza Domenicani, sull'autobus, e il secondo l'ho fatto in ospedale, gli altri 2 li ho fatti in ospedale.
E che cosa è stato più pesante fisicamente e che cosa psicologicamente?
Fisicamente la fame e psicologicamente la mancanza di privacy.
Cosa vuol dire dormire fuori, essere sempre fuori?
È difficile da spiegare. È un modo, non lo so, adesso che sono ritornato, diciamo, avere una quando ero fuori era diventata la normalità, cercavo di vivere la vita più normale possibile, la mia vita, quella che facevo prima, quindi se riuscivo a recuperare qualche giornale, se riuscivo a recuperare un po' di... Poi c'è un sacco di gente che lascia libri in giro, quindi ho trovato un sacco di libri, cercavo di essere me stesso senza come dire, cadere nell'abisso del degrado, quella è stata quindi il più possibile.
Ti sei sentito più invisibile o piuttosto costantemente osservato e controllato?
Costantemente osservato.
Da chi?
Ma da tutti quelli che passano. Chiunque, si vede una persona con la barba lunga, con uno zaino, vestiti sporchi, un po' così, automaticamente ti giri, è proprio, secondo me, una questione normale girarsi. Poi c'era chi guardava, si fermava e chiedeva come le cose comandavano, dimostrando anche un minimo di solidarietà, e altri che proprio ti guardavano come per dire...
Però i momenti di solidarietà hai raccontato già un po', però altri momenti o hai incontrato qualcuno o qualcuna che vorresti forse salutare o dire anche dare il nome?
Beh, i nomi li ho fatti Ugo, Erika, Andrea, adesso com'è che si chiama... adesso non mi ricordo il nome, che è lapsus, di questo muratore albanese e dei suoi amici che lì quando passavo la sera mi fermavano. E poi ovviamente, vabbè, poi chi è che c'è ancora? E i ragazzi, Yassin, Mohamed, due Mohamed, neanche uno, e un altro che non mi ricordo mai il nome, Buruk, ecco come si chiamavano, questi sono i nomi.
E qui... l'hai detto, no? Sei stato qua in via Renon 25 in quel dormitorio, in questo dormitorio. Che cosa ti ha aiutato concretamente ad uscire dalla situazione di strada? Chi hai incontrato?
Paul. Intanto Paul. E poi chi mi ha aiutato è stata Martina, che mi ha assunto. Martina Sciuglia, che mi ha assunto. Quello è stato.
Ecco, Martina è anche una volontaria e per
sì,
questo
infatti.
Ti è...
Ci siamo conosciuti qua.
Allora Martina, oggi hai un appartamento e un lavoro, che cosa significa per te la stabilità?
Significa tutto, significa intanto comodità, prima di tutto. Privacy e anche la possibilità, adesso che ho anche due gatti che mangiano come due vitelli, quindi voglio dire anche la possibilità di potermi tenere due gatti in casa, quando, non so, di potermi comprare anche robe che potrei farne a meno, però ogni tanto magari dici, vabbè, facciamo sta spesa. Quei piccoli comfort della vita di tutti i giorni, insomma, soprattutto. E la comodità, la possibilità soprattutto di potersi programmare la vita, perché prima si viveva neanche la giornata, all'ora, in certi momenti. Di ora in ora, adesso la possibilità di programmarsi, dire da qui, insomma, fra un mese, da qui a un mese posso fare questo, da qui a un mese posso fare quell'altro, ho un minimo di stabilità economica, quindi la mente sgombra anche, soprattutto da tutti, quando arrivi strada, adesso come faccio a uscire da questa situazione, tutte quelle situazioni lì adesso per fortuna non le vivo più a livello psicologico. E poi anche e soprattutto il frigo pieno. La casa è il frigo pieno, pieno insomma, quello che ci metto dentro.
Alex, wenn du jetzt Max zugehört hast, du hast im Haus der Solidarität 17 Jahre Menschen kennengelernt und jetzt im Nachtquartier in Brixen ja wieder. Du hast Menschen kennengelernt, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Wie sind die Menschen ins Haus gekommen? Wie geht es den Menschen? Und wenn du Max hörst, welche Parallelen siehst du oder hörst du?
Ja, zuerst zur zweiten Frage. Es berührt mich immer wieder, so die Geschichten zu hören und auch so den Überlebenswillen herauszuspüren. Und auch, ich finde immer auch, dass ich viel lernen kann von ihnen, nicht? Durchhaltevermögen, aushalten, schwierigste Situationen zurechtzukommen und lernen auch, dass sie nicht von oben herab anzuschauen, sondern wirklich als Menschen, Mitmenschen. Ja. Die Gäste des Hauses der Solidarität waren wie Max und viele andere auch aus ganz vielen Ländern. Am Anfang erinnere ich mich, waren es vor allem Südamerikaner, Südamerikanerinnen, hing natürlich mit Luzi Lindner zusammen. Und allmählich kamen zeitverzögert so diese Flüchtlingswellen, darf man nicht mehr sagen, also die Flüchtlinge, die aus diesen Krisenregionen nach und nach Italien gekommen sind oder nach Europa. Zeitverzögert kamen sie dann immer auch nach Südtirol und gingen dann eine Zeit lang im Haus ein und aus. Was ich zum Beispiel heute wieder gelernt habe, was das Domizil unserem HDS jetzt voraus hat und was gut ist, die Glocke, oder halt das Postfach. Wir haben immer gesagt, wenn die Leute ins HDS kommen, dann das Wichtigste, was sie bekommen, ist der Schlüssel zum Haupteingang, aber auch zu ihren Zimmern. Und hier haben sie sogar ein Postfach, ein eigenes, was ich noch schöner finde. Ja. Und ja, bei uns waren Einzelpersonen, Männer, Frauen, Familien, viele Kinder auch. Ja. Also ganz von Südtirol, von Italien, von überall her. Ich glaube, wenn es insgesamt habe ich Menschen von mehr als 100 Ländern kennengelernt und auch schwierige Situationen. Das erlebe ich vor allem jetzt im Winternachtquartier und versuche zu verstehen. Wir sind hier ja in einem geschützten Raum und so was mich sehr beschäftigt ist, vielleicht kann ich da auch der Max um Rat fragen, eine starke Aggression, die ich erlebe und wo ich nach Gründen suche, aber auch nach Möglichkeiten, diese abzufangen. Oder wir als Team, wir sind ein kleines Team inzwischen sogar. Und voriges Jahr in den 6 Monaten unseres Winternachtquartiers hatten wir 10 Einsätze der Sicherheitskräfte. Bisher 2. Hoffen wir, dass es so bleibt. Und das sind nochmal ganz andere Herausforderungen, weil im HDS, und ich glaube, das Domizil ist auch weniger betroffen, weil die Leute sich einfach hier nochmal mehr zu Hause fühlen können. Sie haben ihre Privacy, haben sie bei uns nicht. Bei uns sind maximal 4 Leute in einem Zimmer, auch weil wir keine anderen Möglichkeiten haben. Sie müssen auf die Straße tagsüber, das ist auch ja, im Domizil anders, aber im Haus der Solidarität war es so, die haben dort gewohnt und konnten entscheiden, wann sie hinausgehen. Das sind alles, und ich glaube, was sich schon stark verändert hat, vor allem Menschen aus anderen Ländern gegenüber, dass sie permanent eine Skepsis, wenn nicht Ablehnung, spüren ihnen gegenüber. Und das tut was mit den Menschen, finde ich, oder beobachte ich, ja. Habe ich ein bisschen kreuz und quer geantwortet.
Aber bleiben wir jetzt beim Nachtquartier. Nicht? Das Nachtquartier ist eine Winternachtschlafstätte, die das Domizil, ja, der Verein Domizil in der Findlerstraße auch führt. Wie viele Plätze habt ihr und welche Brüche begegnen euch dort? Also Menschen mit welchen Herausforderungen, Schwierigkeiten kommen? Du hast auch Aggression angesprochen. Wer sind die Menschen bei euch in Brixen?
Also es sind 20 Männer. Wenn es heuer im Winter so kalt war, haben wir sogar noch 3 Notbetten reingestellt. Also waren es teilweise 23, aber vom ersten Tag an bis jetzt immer voll. Das funktioniert so, hier gleich anliegend ist der Infopoint, wo die Menschen, die ohne Obdach sind, sich hinwenden können. Und dann sollten sie eigentlich verteilt werden. Man hat sich das ein bisschen einfach vorgestellt, weil natürlich Bozen ist das Zentrum, ja, und hier sind die Voraussetzungen, hier sind auch die Netzwerke dieser Menschen. Und Brixen geht noch, sie ist gut angebunden, aber zum Beispiel heuer hat das erste Mal auch Bruneck geöffnet und das war schwierig am Anfang. Jetzt langsam läuft es an. Und du hast nach den Brüchen gefragt. Schwierige Frage. Erstaunlicherweise haben wir es vor allem mit ziemlich jungen Männern zu tun, vorwiegend aus mit Migrationshintergrund, so circa ein Drittel momentan mit Arbeit. Ja, das muss man sich vorstellen. Menschen, die eine Arbeit haben, die jeden Tag, drei davon in einem Industriebetrieb zum Beispiel in Brixen, zur Arbeit müssen, Schichtarbeit teilweise, die haben draußen geschlafen oder in einem Auto. Oder ja, diese waren die Möglichkeiten. Und am 30. April geht das alles wieder zu. Und dann stellt sich die Frage, wo sie dann wieder hingehen. Trotz Hilfe der Betriebe, die sich wirklich ins Zeug legen, Wohnungen und Zimmer zu finden, es ist einfach, der Wohnmarkt ist leergefegt. Die Preise sind horrend und der Rassismus ist da.
Was unterscheidet Menschen, die kurzfristig in Not geraten und von jenen Menschen, die schon länger im System sind und oder länger auf der Straße leben? Gibt es da Unterschiede, die ihr im Nachtquartier kennenlernt oder erfahrt?
Also alles, was ich sage, sind Erfahrungen. Ich bin kein Theoretiker und so, mir hat einmal jemand gesagt, jeder Monat mehr auf der Straße macht die Integration zurück in die Gesellschaft schwieriger. Und wir haben es eher mit Leuten zu tun, die noch nicht so lange auf der Straße sind, zum Glück. Und die meisten davon wollen wirklich hier ankommen, wollen einfach eine Arbeit und hier ein normales Leben führen. Es gibt einige, bei denen eigentlich viel mehr gebraucht würde. Vorhin wurde auch von psychischer Hilfe geredet und so. Das beobachten wir auch bei vielen, dass eigentlich eine professionelle psychische, sogar psychiatrische Hilfe notwendig wäre. Aber das ist oft schwierig, weil auch die Dienste ziemlich, ja, sind überfordert. Und dann kommt noch die interkulturelle Komponente hinzu, wo einfach auch bei uns noch die Erfahrung fehlt, sodass konkrete Hilfe oft auch nicht ganz einfach ist.
Du hast vorhin erwähnt, den Infopoint. Der Infopoint ist hier, wie du gesagt hast, um die Ecke. Der Infopoint verteilt sozusagen die Menschen, die wohnungslos, obdachlos sind, die keine Unterkunft haben, und die werden dann nach Brixen, nach Leifers, hier in Bozen, nach Meran, nach Bruneck verteilt, um dort eben die Nacht zu verbringen, um der Winterkälte auszustellen. Du kennst ja auch diese Netzwerksitzungen, die es auch online gibt. Welchen Sprung hat Südtirol schon geschafft? Aber was hat Südtirol auch noch nicht geschafft? Weil jedes Jahr im Sommer tun wir wieder so, als gäbe es keinen Winter, obwohl wir alle wissen, wie kalt es ist. Max hat es erzählt, es gibt immer von einem Notstandswinter zum nächsten Notstandswinter. Es gibt jetzt den Infopoint, es gibt verschiedene Einrichtungen in Südtirol verteilt. Trotzdem hakt es. Woran?
Na, zur Vorbereitung von heute habe ich nachgeschaut. Als ich damals bei der Caritas war, haben wir dieses Büchlein gemacht. Und im Vorwort steht, oder im Nachwort steht drinnen, dass man in Südtirol von circa 500 Menschen ohne Obdach redet. Vor 5 Jahren haben wir eine gemeinsame Veranstaltung in Meran gehabt. Damals wurde wieder von diesen 500 Menschen gesprochen. Und ich glaube, wenn es nicht mehr sind, so sind es mindestens immer noch 500, momentan hier in Südtirol. Und was sich schon geändert hat, ist, dass es diese Winternachtquartiere gibt und dass die zumindest in der kalten Jahreszeit etwas abfangen. Aber von der Einführung von Paul ist auch klar geworden, dass das eigentlich nur eine Nothilfe ist. Ja? Es ist nicht eine langfristige Lösung. Dazu müssten sich die Politiker, Politikerinnen wirklich durchringen, dieses Konzept des Housing First, dass es zum Beispiel in Finnland schon angewandt wird und auch in anderen Ländern und wo man sehr gute Erfahrungen gemacht hat, das ist ja auch wissenschaftlich begleitet worden. In Finnland spricht man, glaube ich, inzwischen von null Obdachlosigkeit oder fast. Ja. Dann verstehe ich nicht, warum man nicht versucht, diese Konzepte umzusetzen. Ich glaube, das Domizil hat ja sogar vorgerechnet, ja, dass das eigentlich unterm Strich auch von den Kosten her, weil ja immer von den Kosten dann auch her argumentiert wird, dass es auch von daher interessant ist, abgesehen von der Würde, ja, die man den Menschen gibt. Ich glaube, es hat schon damit zu tun, dass Menschen, die auf der Straße leben, einfach keine Lobby haben oder wir sind eine. Ja, genau, ganz genau, genau. Also es ist eine nicht interessant genug, um entsprechende Weichen zu stellen, wobei eben der Schaden viel größer ist, als wenn man wirklich was machen würde. Vor allem auch, wenn man bedenkt, wie reich Südtirol ist. Ja. Wenn ich höre, dass der Max, dass das größte Problem von ihm war Hunger, dann sträubt es in mir, weil ich mir denke, auf der anderen Seite wissen wir, dass 50% insgesamt auf dem gesamten Weg 50% der Lebensmittel weggeworfen werden. Ja. Und irgendwie kann das nicht sein. Ja.
Wenn wir eben auch von nachhaltiger Unterstützung sprechen oder Housing First hast du angesprochen, wir wissen einfach auch, um die Rechnungen auch offen zu legen, ein obdachloser Mensch in einem Nachtquartier im Monat kostet 1.000 Euro in Südtirol und ist dann 6 Monate untergebracht und ist dann wieder auf der Straße und im Herbst beginnt das neue Suchen, Zuweisen, Hinkommen, sich eingewöhnen. Aber mit Nachhaltigkeit hat das relativ wenig zu tun. Und ich wollte einfach noch einmal verstehen, wo kann die Reise hingehen? Welche Erfahrungen habt ihr jetzt ja auch schon im zweiten Winter im Nachtquartier gemacht? Was hilft? Wie kommen Menschen in die Arbeit? Wie kommen Menschen in Wohnungen?
Ich habe die Lösung nicht, aber wir probieren vieles aus. Ja. Wir haben voriges Jahr die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass Ende April 6 Menschen von den 20 keine Nachfolgelösung hatten und die mussten zurück auf die Straße. Ja. Und das hat uns dann veranlasst zu schauen, okay, wie kommen wir am einfachsten und mit kaum Mitteln an anderen Lösungen heran. Und deswegen haben wir jetzt gemeinsam mit Gemeinde und Bezirksgemeinschaft und dem HDS ein neues Projekt gestartet, in dem es darum geht, den Leerstand oder einen Teil, einen kleinen Prozentsatz der leerstehenden Wohnungen und Zimmer zurückzugewinnen für den Mietmarkt, um dort auch Personen, wie wir sie begleiten, unterzubringen. Und nur zur Information, in Brixen gibt es, das ist eine offizielle Gemeindezahl, 600 leerstehende Wohnungen und Zimmer. In Bozen sind es prozentuell wahrscheinlich gleich viel. Und unsere Idee, und wir haben uns gefragt, warum stehen die leer? Und ein Grund ist, dass Menschen entweder schlechte Erfahrungen gemacht haben oder eben auch gewisse Ängste und Sorgen haben. Und ich denke, wir müssen versuchen, sie dort abzuholen. Wir haben jetzt ein Projekt gestartet mit 2 MitarbeiterInnen, die so diese Rolle übernehmen, die Menschen einerseits zu begleiten, andererseits aber auch die Vermieter und die Vermieterinnen ernst zu nehmen, ihre Erwartungen, Wünsche aufzunehmen und schauen, das auszubalancieren zwischen den 2 Seiten und auch gewisse Sicherheiten ihnen zu bieten. Jetzt schauen wir, probieren es, wir hoffen, dass es funktioniert, weil es dann ja auch, wie Paul vorhin gesagt hat, vom Domizil, das Domizil ist ja sollte ein Beispiel sein für andere. Und so, wenn das gelingt, dann könnte das auch ein Best-Practice-Beispiel für andere werden, was gerne dann nachgemacht werden kann. Aber es ist sicher ein schwieriger, also ich habe die Lösung auch. Ich glaube, der Anfang ist jetzt in den Zeiten, in denen wir heute leben, ist es wirklich das Wohnungsthema. Vor 10 Jahren, glaube ich, war es noch mal anders. Da war Arbeit im Vordergrund. Aber und was ich jetzt erst vor einem Monat gelernt habe, die sagen, es ist nicht die Arbeit, es ist nicht die Wohnung, es ist das Netzwerk, das wir als erstes knüpfen müssen mit Menschen, damit und mit diesem Netz, das was auch am Anfang ja auch schon gesagt worden ist, mit diesem Netzwerk folgen dann die nächsten Schritte. Also wenn ich ein gutes Netzwerk da knüpfe, dann helfen die mir, eine Arbeit zu finden und mich auch da zu begleiten, und die helfen mir dann auch, eine Wohnung zu finden, auch bei der Einsamkeit, Fußballverein gehen oder was auch immer. Ja.
Du hast jetzt Paul mehrfach angesprochen, für all jene, die um 6:30 noch nicht da waren. Die Plus Vereinigte Bühnen hat im Rahmen ihres Plus-Projektes hier eine Hausführung gemacht, und da haben Paul Tschick und Monika Sturfer. Monika Sturfer ist von unserem Verein die einzige berufliche mitarbeitende Sozialbetreuerin, und Paul Tschick ist unser Vorsitzender, und eben wir haben eine Einführung gemacht vorhin, und deswegen gibt es manche Bezugnamen, wo vielleicht nicht alle ganz genau verstehen, aber auf jeden Fall die Themen, die wir davor besprochen haben, haben wir jetzt auch angerissen. Max, guardando al sistema di aiuti, cosa funziona bene e cosa invece non funziona, cosa hai vissuto tu?
Io non ho mai chiesto aiuto all'ente pubblico, quindi non lo posso dire. Qui parlo della mia vita prima dei problemi. Io ho fatto tanti anni di vita associativa, in Circolo Arcia, oltre Isarco, e avevamo organizzato, soprattutto il distretto sociale, il distretto sanitario, diverse iniziative, feste, cose del genere. E il problema è che questi poveri cristi di operatori erano 3 e poi in un quartiere, diciamo, popolare, come il Tisarco, e oberati di lavoro. Qui, secondo me, uno dei problemi è che c'è, intanto, probabilmente sono prima di tutto poche persone nei servizi, che questo, e poi anche non opportunamente finanziati. Cioè, voglio dire, sul giornale fa molto più notizia 200 poliziotti che sgombrano 4 poveri cristi su un fiume che 8 persone che erano su una strada e che invece adesso sono di nuovo, voglio dire, fuori dai guai, che hanno di nuovo la loro vita. Io conosco Tony, gli altri che sono nelle case non li conosco. Conosco Tony, che è stato il primo degli ospiti qua del Dormitz a essere, diciamo, messo, sistemato in un appartamento. Lui anche lavorava, cioè ha sempre lavorato, dormiva su una strada. Non è. Fa più notizia quello. Il fatto di vedere sul giornale tutti questi poliziotti, e poi quanto costa, perché tutti quei poliziotti, vigili urbani, la SEAB, lo smaltimento, tu fai 10 interventi, ti costa di più che sistemare, finanziare i servizi sociali per questo tipo di problema. Poi voglio dire, ne hanno tantissimi i dipendenti dei servizi sociali, hanno tutta una serie, però almeno per questo problema, perché hai detto 500 persone su una popolazione di quant'è? 500.000 abitanti, cos'è? L'1 per 1.000, stiamo parlando di cifre chissà quanto, che ha un bilancio di quasi 10 miliardi di euro, più o meno l'ultimo. Quindi anche che spendi 1 milione, hai speso 1 su 10.000, spendi 10 milioni, hai speso l'1 per 1.000, e con 10 milioni, io adesso non lo so, ma secondo me si sistema parecchie cose, ed è l'1 per 1.000, non è che stiamo parlando di chissà quali cifre, perché non lo fanno, perché senza tetto non votano, ecco, questa è come ha detto prima lui, è la verità. Non siamo lobby, non siamo stati mai lobby, e fa notizia il senza tetto che... oppure fa notizia senza tetto che trova un portafoglio e lo restituisce, allora quella diventa la notizia, però poi la normalità non viene mai seguita.
Però che effetto fa su una persona che quando l'aiuto è organizzato solo in modo temporaneo?
Voglio dire, io nel mio caso, in quel caso lì, quando ero in strada era pura sopravvivenza. Dico, non era neanche vita, programmarti vita giorno per giorno, a volte era anche ora per ora. Bene, dici, questi mesi sono al caldo, poi ci pensiamo. Non è... poi, nel mio caso, poi è stato seguito fino alla fine, quindi Però diciamo almeno questi sei mesi al caldo li passo. Poi quando ti abitui a vivere giorno per giorno, oppure ora per ora, secondo me non fai questi... Tanto sono lì, poi quello che succede succede, poi al massimo non sono stato al freddo, ho fatto sei mesi di colazioni calde, voglio dire. Guardo il lato positivo della faccenda. Comunque secondo me non è proprio piacevole. Ti trovi in una situazione, siamo proprio in una classica situazione di comfort zone come era qua dentro quando ero io, e poi di punto in bianco ti ritrovi di nuovo a ricominciare come prima. Non è il massimo, però non si può neanche, voglio dire, caricare il privato di funzioni che deve fare l'ente pubblico. Sono lì per quello, io le tasse le pago per aiutare i poveri cristi, non per, voglio dire, ecco, organizzare qualche bella festina per quello che è un 200 tessere che ti, ecco, che fa, per far felice l'assessore. Secondo me e anche se devo dire, questo esempio del Dormitz molto positivo rischia di, per quanto mi riguarda, di diventare un boomerang, perché avete visto, lo fanno questo, lo possono fare anche gli altri, cioè quindi proprio completamente esternalizzare il problema del disagio abitativo e non solo ai privati, lavarsene le mani, cioè per fortuna che c'è e per tutti quelli che sono stati aiutati, che vengono aiutati, però rischia di diventare, da questo punto di vista, in un'epoca in cui proprio esternalizzare i servizi ormai è la regola, perché ormai la regola è la regola, rischia di diventare, l'ha fatto loro, potete farlo anche gli altri, cioè possono farlo gli altri. E quindi scaricare le proprie responsabilità sui privati che fanno quello che possono fare, non è che, voglio dire, possono fare più di tanto anche.
Ja, das ist sicher auch noch ein wichtiger Punkt. Wir haben es vorhin auch erwähnt, Domizil hat sich nicht zur Aufgabe gestellt, Obdachlosigkeit in Bozen, in Südtirol zu beenden. Wir wollten einen Ankerpunkt setzen. Wir wollten versuchen zu zeigen, dass es auch anders gehen kann und anders gehen soll. Und wir haben zum Glück 120 Freiwillige gefunden, die das mit unterstützen. Wir haben Menschen gefunden, die das finanziell mittragen. Wir haben in der Nachbarschaft, im Nachtquartier Menschen gefunden, die uns Lebensmittel bringen, die sich kümmern, die da sind, die Bettwäsche mitbegleiten, die sich um Putzarbeiten gemeinsam mit den Gästen kümmern. Also deswegen auch danke für diese Rückmeldung, Max. Ich habe auf die Uhr geschaut. Wir hatten eigentlich 45 Minuten geplant. Es sind jetzt schon fast 50. Eine letzte Frage noch an Alex, bevor wir dann noch einmal öffnen und eventuelle Fragen noch aufgreifen. In vielen europäischen Ländern wächst die Obdachlosigkeit. Wir haben einige Gründe angesprochen. Bis 2030 sollte eigentlich Obdachlosigkeit beendet sein. Das wird sich nicht ausgehen. Wir merken im Nachtquartier, dass Obdachlosigkeit jünger wird, weiblicher wird. Und was läuft denn strukturell falsch? Also du hast von Beispielen gesprochen, die ihr auch im Nachtquartier probiert. Aber was läuft strukturell so falsch? Und warum werden Konzepte, die sich zum Teil ja auch bewährt haben, Finnland angesprochen, selber in Wien, wie auch immer, werden solche Konzepte nicht übertragen?
Also ich weiß es nicht, ich kann nur meine Meinung sagen. Konzepte wie Wien, die ja große Vorbildfunktion haben und von vielen jetzt auch als eine Lösung genannt werden, haben eine lange Geschichte, wo ja schon vor 100 Jahren große Investitionen von öffentlicher Hand gemacht wurden und von weitblickenden Politikern auch Schritte gemacht worden sind, wovon wir heute noch zehren. Ein ähnliches Beispiel gibt es übrigens in Ulm, von dem ich erst letzte Woche gehört habe, dass jene Stadt in Deutschland ist mit einem der niedrigsten Quadratmeterpreise, weil sie eben auch schon seit 100, 150 Jahren die Gemeinde immer wieder Immobilien aufgekauft hat, anstatt sie an die Privatwirtschaft zu übergeben, und dadurch jetzt den Vorteil hat, dass sie die Mietpreise bestimmen können. Ja. Das sind aber große, große strukturelle Investitionen. Ich weiß nicht, wie es heutzutage läuft, ob da der Wille da ist. Eher geht es bei uns vieles in Richtung Privatisierung. Und weil auch der Karl der Dragost hier ist, ich glaube, das waren noch Visionäre, die glaube ich schon im Hintergrund hatten, die ganz Stärkung der öffentlichen Hand. Und das wird, so meine Beobachtung, jetzt immer mehr unterhöhlt, indem es privatisiert wird. Wir sind ja auch private Player. Aber wir haben immer versucht, darauf ganz fest Acht zu geben, dass wir nicht die Arbeit der öffentlichen Hand zu übernehmen. Und das hat der Max jetzt auch ein bisschen anklingen lassen, weil es ist eine gewisse Verantwortung bleibt bei uns als Gesellschaft, und die sollte nicht externalisiert werden an die Privaten, weil die das auch nicht so gut können und nicht die Mittel haben. Ja. Und das ist das eine. Und das andere, ja, ich weiß nicht, mir fehlt oft in der Politik ja das Visionäre. Ja. Es gibt keine großen Ideen, wie man diese Probleme angehen könnte. Und das finde ich schade. Es ist alles sehr, wir müssen überall schauen, dass wir ja rechtlich in Ordnung sind, und anstatt zuerst mal an Visionen zu schauen und auch zu schauen, was gibt es in anderen Ländern und was läuft da gut und warum können wir uns nicht zumindest ein bisschen davon etwas abschauen, sondern mit jeder Legislaturperiode neu fährt man nach Wien, schaut sich das an, sagt, Housing First ist super und wir müssen das so machen wie Wien und Finnland, und dann kommt die nächste Landesregierung oder Politikergeneration und dann geht es wieder von vorne los.
Ich habe noch eine letzte Frage dennoch. Wir sind hier alles Menschen, die ein bestimmtes Interesse haben oder die eine bestimmte Sensibilität haben oder die auf jeden Fall deshalb heute gekommen sind. Was kann jeder und jede tun? Zwei Sätze bitte von dir und dann auch noch von dir. Cosa può fare ognuno, ognuna? Anche di noi.
Mandare un sacco di email al vostro politico preferito per stimolarli, perché se non si muove l'ente, se non si muove la politica, i volontari cosa possono fare? Dedicare il loro tempo, dedicare i loro soldi, ma non hanno, poi non hanno più di tanto, non possono fare, i problemi sociali vanno risolti da, ecco, quindi chiamate in tempestate di email il vostro politico di riferimento e cercate, insomma, e fare in modo che questa questione, che stiamo parlando comunque di poche centinaia di persone, ecco, dell'uno per mille, si possa risolvere in maniera molto dignitosa e senza bisogno di tante cerimonie a tagliare i nastri, insomma. Quello. Riempite di email i vostri politici ben preferiti, non lo so. L'unica cosa che si può fare è quella. Più tutti i giorni magari un po' meno indifferenza se si vede qualcuno un po' in difficoltà, anche magari due parole, come va, come non va, a volte bastano solo quelle, bastano, non è che serve chissà tirare fuori, firmare un assegno, cosa, a volte bastano anche due parole, bastano un caffè, niente di che, piccoli gesti che fanno sentire una persona meno sola. Ma, e poi ripeto, riempite di email i vostri politici, cioè, se volete, proprio ci tenete.
Danke Massimo. Max, Alex, noch zu dieser letzten Frage.
Also ich hätte jetzt gesagt, zu Veranstaltungen wie diesen gehen, weil man da eine andere Sicht der Dinge kriegt, auch ins Theater zu gehen, wo diese Themen angesprochen werden, ehrenamtlich tätig zu werden. Ich glaube, es ist für alle 120 Ehrenamtliche des Domizils bereichernd hier. Also sie geben nicht nur, sondern sie kriegen auch, wenn sie hier den Nachtdienst machen. Und eben genau, was Max gesagt hat, zu versuchen, nicht vorbeizugehen. Das ist echt eine große Herausforderung, vor allem, weil wir alle immer weniger Zeit haben, im Moment stehen zu bleiben und mit ein paar Worte zu reden. Ja.